Herzlich willkommen beim Blicksport Podcast. Diese Woche reden wir über die Lindsey Vonn zum Beispiel, über einen Fußballclub, der Geld will für einen toten Spieler und über den FC Bollywood, was auch immer das denn genau ist. Bis gerade.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
GWM. Ah, ein leidiges Thema. Bei den Herren nicht viel gelaufen. Grundsätzlich sage ich, der Weltcup ist viel aussagekräftiger. Ein Dauerwettbewerb, wo der Beste gewinnt am Schluss. Die WM mit Glück, Wetter und so weiter. Ein sinnloser Appendix zu dieser Saison.
Also du willst gar keine WM mehr haben?
Ich frage mich, was das soll. Im gleichen Jahr, wie ein Weltcup ausgereitet wird, macht man auch noch eine WM. Das kann man auch nicht vergleichen mit einer Fußball-WM zum Beispiel. Das ist mitten in der Saison irgendwie. Oder hat man das Gefühl, als krönenden Abschluss, ich weiß nicht, es gibt ja dann noch das Weltcup-Finale.
Ja, aber die Weltmeisterschaft, das ist der Höhepunkt von der Saison. Das ist das, was zählt in dem Fall. Und ich glaube, es ist gut, dass es so einen Anlass gibt, wo man klare Sieger hat, wo es nicht ein Morgen gibt und dann nochmal fahren, sondern da ist bei jedem Wettbewerb eine Entscheidung da. Sieger, Verlierer, das Beste, was es im Sport gibt.
Gut, aber es gibt ja Kontroversen nach und nach. Also erstens mal wird über die Kombination diskutiert, ob der Wettbewerb noch zeitgemäss ist. Verschiedenste Formen, zu kurze Abfahrten, dann die Abfahrt selber, die stattfindet oder ausgetragen wird bei einem Problem mit dem Wetter, das man hat, wo nicht alle die gleichen Bedingungen vorfinden. Also, es wird mehr diskutiert als gefahren.
Ja, man kann ja in eine Halle gehen und dann sind alle zufrieden, aber nein, das ist Wintersport, dort ist Wetter und man hört ja nur immer die Verlierer jammern. Ich habe noch keinen Sieger gehört, der sich beklagt.
Ich muss gerade überlegen. Ich will dir eigentlich nicht recht geben, das stimmt. Das sind immer die Verlierer, die jammern. Was machen wir mit dem? Also der B.A.P. Feuz zum Beispiel hat auch gesagt, er hätte super Jeep-Pisten nicht gesehen. Aber einer hat ja gewonnen. Ich bin ja pro B.A.P. Feuz, aber dort habe ich auch gedacht, B.A.P.
Ich verstehe den Frust von einem Athleten, der nachher Umständen halber vielleicht nicht das Optimum rausholen kann, aber das ist eben wie beim Wintersport und einem Freiluftsport. Es sind halt Verhältnisse, wie es sind. Da kann man nicht plötzlich alles glatt bügeln oder sonst muss man in eine Halle gehen, aber ich glaube, das will niemand.
Gut, in eine Halle gehen finde ich auch übertrieben, aber ich sage, wenn eine WM so aussagekräftig ist und die WM abfährt, ist Königsdisziplin, da sind wir uns einig. Dann muss gewährleistet sein, dass die Verhältnisse für alle mindestens gleich sind oder einigermaßen gleich sind. Aber wenn die einen Schnee haben und nichts sehen und Nebel und wieso verschiebt man denn das Zeug nicht? Das verstehe ich nicht. Und da ist die ganze WM wieder in Frage gestellt, weil es so ein gedrängtes, verdichtetes Programm ist, dass man nur einen Tag Zeit hat, um die Abfahrt durchzuführen. Dann soll man doch irgendwie auf die Teamwettbewerb verzichten, wo eh niemand interessieren, oder? Eben, dann verkürzt man in der Kombination die Abfahrt so weit, bis nur noch Slalomfahren gewinnen könnt. Dann lässt man es gescheiter auf der Seite, oder?
Also gut, ich finde, da muss man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, wenn man wirklich weiter mit der Kombination machen. Dann muss man sagen, dann muss man auch im Weltcup nicht nur einmal pro Jahr das machen und nachher dann wieder eine WM. Da muss man sicher nachjustieren und das entweder richtig machen. Und dort vielleicht ist es schon nicht ganz optimal, wenn die Slalomfahrer sich einfacher haben als die Abfahrer, ja, wenn sie im Vorteil sind. Ja.
Eben, wie du sagst, ein Wettbewerb pro Jahr, also im Weltcup gibt es einen Kombinationswettbewerb. Und bei der WM auch einen. Also dann ist ja die Frage schon gestellt, ist das noch sinngemäß? Ist das im Verhältnis? Macht es ja wirklich keinen Sinn.
Also da gibt es recht, so macht das keinen Sinn.
Überbewertet. Ja. Blasen wir doch die ganze WM ab. Gehen wir zum Fußball, glaube ich.
Ja, ich glaube, das Fußball, dort geht es um Nantes und Cardiff und zwar um den tragisch verunglückten Spieler Salah. Da will ja Nantes tatsächlich noch Geld. Findest du das okay?
Ich finde das absolut geschmacklos. Also es wird sicher irgendwelche Regeln geben dafür, aber der ist so dramatisch abgelaufen. Der Todesfall mit dem Absturz im Ärmelkanal. Und da sind die Leute betroffen, die Fans sind betroffen. Jetzt kommt der Club. Natürlich sind es Franzosen wieder einmal, die noch Geld wollen für den. Also das ist ja morbid. Und muss ich sagen, geschmackloser geht es nicht mehr.
Ja, da bin ich ganz anderer Meinung. Da ist ein Geschäft passiert zwischen zwei Clubs, die sich geeinigt haben, mit 17 Millionen Euro überwiesen, über 3 Jahre irgendwann mal. Eine erste Zahlung sind 6 Millionen gefordert. Vielleicht hat man etliche Fingerspitzengefühl können an den Tag legen und sagen, wir warten noch ein bisschen mit Einzahlungsschein schicken und Druck machen. Aber ich finde, das Geld haben die jetzt gut. Die haben den Spieler, man hat sich dort, der Vertrag ist aufgelöst worden und der Gegenwert ist da im Prinzip. Und dann kann man nachher nicht sagen, ja, wir verzichten jetzt auf das Geld, das sind 17 Millionen Euro, das kann sich keiner leisten.
Gut, aber es gibt die juristische Sicht, wo vollkommen klar ist, dass das Geld wahrscheinlich nicht gezahlt werden muss. Dann gibt es aber die emotionale Seite, die menschliche Seite, wo man vielleicht auch mal könnte ein bisschen rauskehren als Club. Und dann einfach sagt, gut, das können wir nicht machen, da verzichten wir lieber drauf. Ich weiß auch nicht bei den Fan von dem Club, ob das wirklich gut ankommt, wenn der Club jetzt da mit Nachdruck und so kurzfristig geht, die Transfersumme einfordert. Also ich finde es geschmacklos, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, wir gehen zum nächsten Thema.
Wo viel, viel angenehmer ist, muss ich sagen. Die Lindsay Vonn hat ihren Rücktritt erklärt, wieder einmal. Und da muss ich sagen, endlich. Endlich ist die Chaise fort mit ihrem melodramatischen Getue von, weiss ich was, alles ist immer sehr schlimm und nur bei ihr schlimm, oder? Und sie ist die Einzige, die Männer noch schlafen auf diesen Pisten und nein, also, sind wir froh, ist die weg. Und hoffentlich hebt sie endlich mal Klappe.
Hei, aber jetzt bist du also, das haust du wieder rein, die Lindsay Vonn. Eine von der grössten Skifahrerinnen, wenn nicht die grösste Skifahrerin aller Zeiten.
Du vergisst Annemarie Moser-Pröll, glaube ich, und
Maite Nadig. Ich kann mich an Annemarie Moser-Pröll erinnern. Sie trägt 20 Weltcup-Siege von der Marke von der Lindsay Vonn. Das sind, die Lindsay Vonn ist in einer moderneren Zeit natürlich gewesen, wo mehr zu holen war. Aber das ist ein Champion, ein grosser Champion für mich, der auch viel Widerstand hat müssen überwinden.
Was für Widerstand?
Ja, sie hat auch gesundheitliche Probleme gehabt.
Und
sie
ja, müssen, das es hat Maite Nadig auch gehabt. Die hat die Schnorren gehabt und ist gefahren, fertig. Und nicht immer, oh, mir tut das weh. Es ist sehr hart und gleichzeitig erzählt sie, sie will Kitzbühel fahren und Männer schlagen dort. Also das ist vollkommen abstrus, was die rauslässt.
Ich finde, die Frau hat grosses geleistet, ist mit vielen Emotionen dabei und hat es verdient, dass man am Schluss einen Applaus für ihre grosse Karriere gibt. Sie hat nochmal einen Schlusspunkt gesetzt mit einer Medaille. Ich glaube, ich habe nichts auszusetzen an der Lindsay Vonn.
Ich klatsche, wenn sie ein Jahr lang einfach mal ruhig war und man nichts gehört hat von der. Ich bin ganz sicher, die kann sich nicht einfach ins Privatleben zurückziehen, sondern die braucht die Bühne noch, wo sie kann erzählen kann, wie es ihr geht und ihren Hunden und ihren Ski und ihren, weiß ich was alles. Und muss noch Bilder von geprellten Oberschenkeln kommentieren und sagen, nein, das ist Geld, melodramatisch bis zum Abwinken, aufhören.
Geld, das sagst du, weil sie eine Frau ist. Das passt nicht der Frau, die so
auftritt. Überhaupt nicht, das hat mit dem nichts zu tun. Das gilt für Männer genau gleich. Wenn sie sich so melodramatisch aufführen und alles immer sehr schlimm ist und nebendran hast du Leute, die es einfach akzeptieren, wie es ist. Und nicht jammern. Schau mal, die norwegischen Skifahrer zum Beispiel, hast du schon mal einen von denen gehört, jammern? Machen die nicht.
Ich glaube
es nicht. Das Windahl hat noch nie, der hat irgendwie eine Woche nach einem Kreuzbandriss, einen Tag nach einem Kreuzbandriss, jetzt übertreibe ich natürlich masslos, ist dann wieder auf der Ski gestanden und hat einfach gesagt, wenn es geht, fahre ich und sonst nicht und fertig. So sollte es eigentlich sein. Aber.
Wir wechseln die Sportart, oder? Wir gehen,
ich merke, du musst mich einbremsen.
Ja, also ich muss, ja.
Wir können stundenlang über die Lindsay Vonn reden.
Ich glaube, wir wären uns einfach bei der Lindsay Vonn nicht einig.
Das ist das Ziel.
Das Ziel ist nicht, dass wir uns da einig werden, glaube ich, ja.
Nein.
Wir gehen zum Golf, zum Herr Garcia. Der Mastersieger, der in Saudi-Arabien pardon, disqualifiziert worden ist, weil er Gewüder hat auf dem Green, Bunker zerstört hat.
Ja.
Ich meine, ist das nicht völlig übertrieben, dass man da einen disqualifiziert?
Dass man ihn disqualifiziert? Nein, ich wundere mich, dass man den gesperrt hat noch. Also das ist einfach vom Tisch gewischt worden nachher. Der Garcia ist immerhin 40, ist Masters-Sieger, mehrfach Sieger auf der PGA-Tour, European-Tour. Der hat eine gewisse Verantwortung, Vorbildfunktion. Und der hat sich also aufgeführt, ich rede nicht von einem Wutausbruch, weil ein Putter mal nicht drin ist. Der hat 5 Greens zerstört mit seinem Putter, vorsätzlich, also das war keine Affekthandlung, und hat nachher in einem Bunker um sich geschlagen wie ein kleiner Bub. Und bei dem würde man es lustig finden, aber da finde ich es nicht lustig. Vor allem, wenn der Golfverband nachher sagt, ja, ist alles gut, während dem andere bestraft werden, nur weil er eine Caddy gerade hinten dran steht, wenn sie sich auf einen Schlag vorbereiten. Also da hat die Behörde total über das Ziel rausgeschossen oder eben nicht. Also dem hätte man müssen sagen, du spielst schon mal 2 Monate nicht mehr bei uns. Dino. Und besinnst dich ein bisschen, um was es da eigentlich geht. Meine, das ist vollkommen lächerlich, der Auftritt. Man weiss, wenn man Golf spielt, wenn man in dem Wettbewerb ist, es gibt eine Etikette und von mir aus kann man da bei den Kleidern mal ein bisschen lockern und bei den Regeln so aus, wo man einen Golfball herlegen. Aber wenn es um das Verhalten geht, einen gewissen Anstand in dem Sport, gehört einfach dazu.
Dino, ich bin baff. Fast sprachlos. Du stehst ein für den klinischen Sport gegen Frauen wie die Lindsay Vonn, die mal Emotionen zeigen, ein bisschen Gas geben und mal ein Dramatik hineinbringen gegen den Herr Garcia, der ein bisschen Temperament zeigt. Ich habe gerne Emotionen im Sport. Ich finde es falsch, wenn man da klinisch dahinter geht und sagt, alles klappt wirklich, das wollen wir nicht. Etikette, hören wir doch auf. Das Sport muss doch leben. Auch im Golf tut das gut. Ich sage nicht, dass man das fördern soll, aber da kann man auch mal darüber hinwegsehen.
Ja, wenn er jetzt seinen Putter zerstört hat, das hat es auch schon gegeben, dann lacht man darüber. Aber wenn man geht, Greens zerstören, das heisst, man beeinträchtigt noch die Leistung von den anderen Spielern, quasi als Ausbruch oder als Zeichen davon, dass man nicht einverstanden ist mit diesen Greens, weil die vielleicht ein bisschen zu schnell sind oder zu langsam oder zu feucht oder zu trocken. Da haben ja, wie du vorher sagst, beim Skifahren sind es für alle die gleichen Bedingungen auf dem Golfplatz und mit dem muss man leben. Irgendeiner gewinnt auch dort. Gut, Schritt weiter, FC Bollywood. Und da geht es nicht um Bayern München, sondern um den FC Basel, der sich in Indien engagiert hat. Ein Investment, ich glaube, von 1,2 Millionen bei einem indischen Fußballclub mit Zukunftsperspektive. Man will dort nämlich den Talentpool irgendwann abschöpfen, glaube ich. Und jetzt hat es einen riesen Fanprotest gegeben, eine Tribüne verlassen. Ich finde das völlig übertrieben.
Fanprotest findest du übertrieben?
Nein, dass man jetzt auch noch in Indien muss einsteigen muss, als FC Basel.
Was ich übertrieben finde, sind Fanprotest.
Nein, ich kann die verstehen. Also, die wollen einfach ihren Verein zur Vernunft zwingen und sagen, hey, wir müssen nicht auch noch bei dieser Totalglobalisierung vom Fußball mitmachen, konzentrieren euch auf den Schweizer Markt, auf den europäischen Markt, aber da Geld ausgeben in Indien, um irgendwo sich einen Vorteil verschaffen. Ich meine, wenn es wirklich so lukrativ wäre, hätten es wahrscheinlich die Grossen schon lange gemacht.
Also gut, Kollegen vom Fußballressort, die sich mit dem auseinandersetzen, sagen mir, da wird nie ein Indier für den FC Basel spielen. Wir werden es sehen. Ich finde, das Risiko lässt sich durchaus kann man eingehen. Ich finde, das ist ein anderer Weg, den man mal probiert. Indien hat ein enormes Potenzial. Wir reden davon, über 1,3 Milliarden Menschen. Sport begeistert das Land und Fußball ist am Kommen dort. Warum sollte die in ein paar Jahren, vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber in 5 Jahren den indischen Fußball nicht gute Spieler rausbringen und der FC Basel ist nachher an der Quelle?
Das ist doch gar nicht schlecht. Die Inder haben ihr Curry, ihre heiligen Kühe und ihr Cricket. Die sollen da ihre Küche haben, und das ist sehr gut zu essen, wirklich, ich habe gerne indische Food. Aber wenn der Fußball dort wirklich kommen würde, dann wäre er schon lange dort. Das ist ja nicht, Fußball ist ja kein Geheimnis, ist auf der ganzen Welt unglaublich populär, zu Recht sehr unterhaltsam. Und nur in Indien nicht. Wie hat denn der FC Basel jetzt die Idee, sie sind quasi
der Dagobert
Duck vom Fußball und haben irgendetwas entdeckt? Oder Daniel Düsentrieb, oder wie heisst der Erfinder?
Ich sage jetzt mal, der Fußball ist, die Inder haben jetzt nicht erst gemerkt, dass es den Fußball gibt, aber der Fußball ist sich dort auch am weiterentwickeln, wie Indien schon noch nicht an einer Fußball-WM dabei gewesen, aber das Potenzial ist enorm. Und dort ist Geld rum. Das ist ja nicht das Land, wo man muss sagen, dort kann man infrastrukturell nichts erreichen. Dort kann man tatsächlich eine Sportart weiterentwickeln. Und ich sage, wenn man da dabei ist, das ist jetzt nicht alle Welt, die das kostet. Gut, es gibt Leute, die sagen, es ist vielleicht noch mehr Geld reingeflossen als die kolportierten Millionen. Aber ich halte das für eine interessante Idee. Aber gut, wir gehen zum nächsten Thema.
Ja.
Wir reden über Hockey.
Ah.
Oder nicht? Wenn wir nicht. Ritter Hoffeiner geht zum HC Davos.
Ja.
Wird er jetzt den Verband plündern?
Den Verband plündern? Wie soll er das machen?
Junioren-Nazi-Trainer holen.
Ah, die Leute mitnehmen, ja. Ich denke vielleicht, dass was Sekretärin oder irgendeine Bleistiftspitzer. Ja, du vermutest, dass der direkt hinter den Trainer geht. Das wäre natürlich verheerend, ja.
Also ich meine, er ist ja immer dafür eingestanden und hat gesagt, Schweizer Trainer müsste man eine Chance geben. Er hat Schweizer Trainer im Verband angestellt, unterstützt und wer dort an der Quelle sich gerade für den zukünftigen HC Davos-Trainer zu bedienen. Zum Beispiel den Christian Wohlwend.
Ja, gut. Ich weiss nicht, wer das sauber. Ist wahrscheinlich einfach Wettbewerb. Dürft er vermutlich machen. Gleichzeitig haben ja Clubs auch Angst, dass er in seiner Funktion als Nazi-Direktor ihnen jetzt noch die Spieler wegnimmt, was ich weniger verstehe, weil er hat ja gar keinen direkten Zugriff auf die.
Ja, aber
ich habe nie einen Nazi-Direktor gesehen, der in einer Nazi-Garderobe oben geht und sagt, hey, du kommst nächstes Jahr zu uns. Das macht vielleicht der Trainer einmal, wenn wir es früher schon erlebt haben. Oder Spieleragenten haben wir schon gesehen, Nazi-Garderobe. Man erinnert sich an Sean Sims, Neil Kane Sheehy, der da als Masseur sehr absurd und abstrus war. Aber zurück zum Nazi-Direktor, der wird jetzt seine Position nicht irgendwie auf das Spiel setzen oder den Rest von seiner Laufzeit dort, indem er irgendwelche delikaten Sachen am Finger nimmt. Das glaube ich nicht.
Also ich wäre sehr überrascht, wenn die Laufzeiten, man redet jetzt davon, dass er dann würde im Anfang Oktober beim HC Davos anfangen. Ja. Ich gehe davon aus, da reden wir von wenigen Tagen bis Wochen, bis man wird sagen, unter dem Druck von den Clubs wird er von seinem Amt enthoben und beurlaubt, dass er sich schon früher nach dem HC Davos kommt. Ich halte das auch nicht für eine schlaue Idee. Ich sehe die Problematik auch nicht, wenn er da einen U18-Stürmer irgendwo würde mal ansprechen. Der Weg zu den Leuten findet er eh. Das ist, es ist eine kleine Welt, Schweizer Hockey. Also, da muss man nicht direkt an der Quelle sein, um jemanden zu holen. Aber interessant wird natürlich schon sein, wenn dann Verbandstrainer geholt werden.
Wird interessant, ja. Müsste ja eigentlich auch so sein, oder? Aus der Sicht, aus der Optik vom Reto Raffainer, der sich ja so sehr mit der Schweizer Thematik beschäftigt hat, Schweizer Trainer zu fördern und auch den Verband gesehen hat, eben als Durchlauferhitzer für die Schweizer Trainer und nicht nur als quasi Auffangbecken für hoffnungslose Fälle, sondern im Gegenteil. Der Verband, so wie er jetzt da steht, eigentlich in einer recht starken Position, mindestens mal vom Sportlichen her, dass eben die Leute gefragt sind nachher bei den Clubs, wie er selber auch. Also wieso sollen die Trainer nicht auch sein und dass er einen mitnimmt. Hätte ein bisschen ein Geschmäckchen, würden die Schwäben sagen. Aber ich glaube, es wäre nichts anderes als richtig, wenn er auch einen Schweizer Trainer beim HCD installiert.
Wer wäre das denn? Christian Wohlwand oder Thierry Patelin?
Ja, vielleicht auch beide.
Warum nicht?
Vielleicht holt er auch den Nazi-Trainer. Nein, das macht er nicht. Er wird sicher nicht den Verband destabilisieren. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zum FC Hollywood, nicht Bollywood. Bayern München sind wieder mal im Wutbürger-Modus, nachdem der Sky-Experte Didi Hamann den Stürmer Lewandowski kritisiert hat. Der passt nicht rein, das sind ein Einzelgänger, bla bla bla. Und Sportchef Salihamidžić, Brazzo genannt, hat dem ziemlich Backen geputzt nachher, gesagt, da müssen wir entlassen, das ginge nicht und vollkommen über das Ziel ausgeschossen, finde ich.
Ein absoluter Mangel an Souveränität vom Salihamidžić aus meiner Sicht. Ich meine, wenn ein Spieler kritisiert wird, dann kann man ja also für den einstehen, gerade zum Konter fahren und sagen, Didi Hamann sei nicht mehr tragbar für Sky. Das ist absurd, das ist wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da fehlt wirklich die Souveränität und das von einem Club wie Bayern München erwartet man ja nicht, dass die beim kleinsten Kratzer gerade reagieren. Das ist eine Reaktion auf eine schlechte Lage von Bayern München, trotz dem Rückstand, der zuletzt ein bisschen geschumpft ist gegenüber der Dortmund.
Eigentlich müssen sie ja aus einer Position von der Souveränität heraus sagen, gut, den Rückstand holen wir jetzt eh auf. Und wenn die uns kritisieren wollen, dann ziehen wir uns insofern zurück, dass wir sagen, wir behandeln die Thematik intern. Wenn mit dem Lewandowski etwas nicht stimmt, dann werden wir das regeln. Aber ihr schiessen bestimmt nicht auf den. Ich finde es okay, dass er sich schützend vor seinen Stürmer darstellt. Ich finde die Art und Weise nicht überzeugend, muss ich sagen. Man hätte Hamann auch können ins Leere laufen lassen. Und wenn man zum Beispiel gesagt hat, schau doch das Spiel an. Der Lewandowski setzt sich ja auch ein. Er hat mehr Vorlagen als andere Jahre. Er hat Präsenz, finde ich. Er schafft für das Team. Ich glaube, das darf man ihm nicht vorwerfen. Aber die Kritik nachher so aufzunehmen und quasi aus dem Schmollwinkel zurückzuschiessen, wie ein kleiner Bub im Sandkasten, das passt eigentlich nicht zu dem Club. Oder sollte nicht zu dem Club passen, nur passt es eben zu dem Club, wie man ihn in letzter Zeit erlebt hat.
Mir ist dazu gerade ein jüngstes Beispiel aufgefallen, Paul Scholes, jahrelang Spitzenspieler bei Manchester United, nachher Kritiker am Fernsehen, einer der härtesten Kritiker von José Mourinho, ist jetzt Trainer geworden und er hat gesagt, ich werde nicht hören, ich kann gar nicht verstehen, warum bei Clubs auf die Fernsehexperten gelost wird, auf das muss man doch nicht reagieren, ich werde nie auf so etwas reagieren und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Warten wir mal ab. Der Paul Scholes, auch bekannt als Hothead, oder? Rotschopf, hat schon jemand mal neue Emotionen gezeigt. Und ob denn der wirklich immer alles so cool nimmt, wir werden es sehen.
Endspurt.
Gut, wir müssen in Endspurt gehen. Ein paar kleine Themen haben wir noch, schnell abhandeln. Er und er, Diok, jammert. Er sei sehr enttäuscht von Wladimir Petkovic. Was sagt man da dazu?
Ich verstehe, wenn einer enttäuscht ist, aber das ist nicht souverän, wenn man auf so etwas reagiert. Da muss man einfach schlucken und es geht weiter. Es geht immer auf und ab. Nächste Frage. Wir haben wieder von Jammern geredet. Der Carlo Janka ist nicht zufrieden mit der Stimmung im Team. Es fehlt ihm ein Motivator.
Ja, da kann man nur sagen, die Schnarre heben, Skifahren und wieder die Schnarre heben. Der NFL lässt sich wieder mal ins Boxhorn jagen. National Football League. Kareem Hunt aus dem Rennen gezogen worden, gesperrt worden, weil er eine Frau misshandelt hat, geschlagen hat, kriegt jetzt wieder einen Vertrag. bei Kansas City, glaube ich, rausgeflogen, jetzt Cleveland, da kriegt er wieder einen Vertrag. Andere, Colin Kaepernick zum Beispiel, der protestiert gegen Rassismus, wird quasi gemieden von der NFL, kriegt keinen Vertrag mehr und dem offeriert man wieder einen Vertrag. Was ist da? Das ist eine verkehrte Welt, oder?
Es ist in dem Sinne eine verkehrte Welt und ich finde, es ist absolut inakzeptabel. Das darf man einfach nicht tolerieren. Gewalt gegenüber Frauen ist ein heikles Thema, das geht nicht. Da darf man sich nicht die Finger verbrennen. Da hätte man sagen, Finger weg von dem Herrn Hunt. Nächstes Thema, Borussia Dortmund ein 3-0 verdattelt. Ist das der Anfang vom Ende?
Es sieht so aus. Es war erschreckend, wenn man die gesehen hat, wie souverän die auftreten sind bis zu dem 3-0 und nachher mit dem ersten Gegentor ja, sind sie in sich zusammengekracht wie ein Kartenhaus. Da war kein Widerstand mehr oben. Ich weiss nicht, wie weit das damit zu tun hat, dass der Lucien Favre halt wegen ein bisschen Fieber gefehlt hat an der Seitenlinie. Aber die Mannschaft hätte das eigentlich müssen in den Griff kriegen. Ein anderes 3-0, Gladbach. Daheim eiskalt abgefertigt von der Hertha.
Ich will nicht verdadeln, das ist 3-0 geblieben. Ich wollte auch gar nicht mehr sagen, ich habe es in den letzten Wochen gesagt. Ich würde nicht sagen, ich habe es immer gesagt.
Also Gladbach ist raus aus dem Titelrennen, mit anderen Worten.
Gladbach war noch nie im Titelrennen drin gewesen. Danke.
Ein schönes Schlusswort von Stefan Roth. Wir sind wie immer froh, wenn wir Inputs kriegen, Hinweise, Kritik. Dort heisst es Schnorren heben und sonst sind wir froh um jeden Input. Bis nächste Woche. Ade miteinander.